Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher- und Tarifdschungel-Podcast von Teltarif.de. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Strippenzieher- und Tarifdschungel-Podcasts von Teltarif.de. In der letzten Sendung ging es um die neuen iPhones, hauptsächlich um das iPhone 13 Pro Max. Heute geht es um Samsung. Hallo Alex.
Hallo Markus, grüß dich.
Du hast das eines der beiden neuen Samsung-Smartphones jetzt seit einigen Wochen in Gebrauch. Welches von beiden?
Genau, das Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. Das ist das Club-Foldable, wenn man das so möchte. Also das orientiert sich an den klassischen Club-Handy-Designs und nicht wie es beim großen Fold der Fall ist. Da hat man ja wirklich ein Tablet sozusagen, ein 4:3-Format, was man so zusammenklappt. Und dieses ist wirklich so in der Mitte zusammenklappbar und ja, kopiert quasi die alten Handys.
Und wie macht es sich so?
Ja, also ich habe das jetzt seit 6 Wochen im intensiven Test. Also das ist sozusagen mein Zweitgerät neben einem iPhone. Mhm. Und ich bin grundsätzlich sehr zufrieden. Also es ist ein sehr gutes Smartphone. Daran kann ich jetzt nichts aussetzen. Das macht seinen Job. Das ist sehr schnell. Da ist auch der Snapdragon 888 von Qualcomm drin, also kein Samsung-eigener Prozessor. Die sind auch schnell, nur hinken die in der Regel immer ein bisschen hinter den Snapdragons hinterher. Das Gerät funktioniert an sich einwandfrei, nur gibt es auch einige Kritikpunkte, die ich habe.
Und zwar?
Und zwar ist es zum einen die Akkulaufzeit. Das war ja von vornherein schon irgendwie ein bisschen Thema. Denn Samsung macht ja hier erstmalig im Vergleich zu den Vorgängern, also das Galaxy Z Flip 5G und das erste Flip, das hatten das natürlich nicht, aber hier gibt es jetzt ein 120 Hertz Display. Das lässt sich auch ausschalten oder eben adaptiv. Also adaptiv soll ja eigentlich auch noch ein bisschen Strom sparen, indem halt erst die Wiederholfrequenzen also angepasst werden, je nach Anwendung.
Also so, wie es das iPhone theoretisch automatisch schon macht.
Genau, richtig. Und hier kannst du halt nochmal wählen zwischen den normalen 60 Hertz oder halt eben zwischen dieser adaptiven. Und da habe ich halt festgestellt, ich habe natürlich das Smartphone alles ausgepackt, da willst du natürlich sofort das neue Feature probieren und du lässt es an. Und da war ich dann teilweise erstmal ja, ein bisschen schockiert, was die Akkulaufzeit angeht, weil ich es wirklich intensiv genutzt habe. Und dann auch natürlich andere Smartphones gewohnt bin, wo man sagen kann, okay, es hat 80%, 90% oder meinetwegen auch ganz vollgeladen und du verlässt damit morgens das Haus und kannst es ganz normal benutzen für alles Mögliche, für Musikstreaming, für Telefonie und was auch sonst immer machst und hast eigentlich keinerlei Probleme. Im Speziellen jetzt mein länger genutztes Gerät iPhone 11 Pro Max, das ist für mich zuverlässig. Ich muss natürlich auch dazu sagen, dass ich eine Apple Watch dazu nutze. Das heißt, wenn da mal die ein oder andere Nachricht oder E-Mail oder was auch immer reinkommt, mache ich natürlich nicht jedes Mal das Display an. Das spart natürlich am Ende des Tages auch Strom. Aber das hier merkt man die 120 Hertz beim Galaxy Z Flip 3 sofort. In dem Sinne, als ich dann mal auf die regulären 60 Hertz runtergeschaltet habe, dann merkte ich, dass die Akkulaufzeit sichtbar länger war.
Und, aber apropos sichtbar, wie macht sich's denn dann tatsächlich bei der Darstellung auf dem Display bemerkbar, wenn du auf 60 Hertz runterregelst?
Dann hast du.
Sieht man das wirklich extrem? Sprich, lohnen sich die 120 Hertz? Lohnt es sich praktisch die schlechtere Akkulaufzeit zu akzeptieren oder ist dann 60 Hertz sowieso der bessere Kompromiss eigentlich?
60 Hertz sind meiner Meinung nach der absolut bessere Kompromiss. Man sieht es, wenn man, man müsste jetzt ein anderes Smartphone daneben legen. Kann man ja machen. Mhm. Kann ich ja mit meinem iPhone beispielsweise machen. Das hat ja auch nur 60 Hertz. Dann wirst du das sehen, wenn du mal ein bisschen durch das Menü switcht oder je nach Anwendung, wenn du auf Webseiten surfst, hoch und runter, dann merkst du das. Aber für mich ist es das nicht wert. Weil ich vielleicht auch natürlich kein mobiler Zocker bin, wo man sagen könnte, ah, das lohnt sich jetzt da, diese eine schnellere Bewegung. Das ist ja manchmal auch so ein Marketinggrund.
Ja, genau.
Brauche ich alles nicht. Und auch sonst habe ich es am Ende des Tages nicht wirklich gemerkt, dass ich die Adaptive jetzt aus hatte. Also die 60 Hertz reichen auf jeden Fall. Also wer Akku sparen will, fährt damit definitiv besser, das auf der normalen 60 Hertz Frequenz zu lassen. Das lohnt sich für mich nicht.
Wie groß ist denn der Unterschied bezüglich Akkulaufzeit?
Also, ja, ich sag mal, ich muss jetzt noch eine Sache dazu sagen. Ich habe es natürlich auch voll ausgereizt, indem ich auch noch das Dual-SIM drin hatte. Also ich hatte eine normale SIM-Karte von Vodafone und eine O2-eSIM. Und die hatte ich dann beide an. Und wenn du das kombinierst mit 120 Hertz, dann musste ich das selbst bei einer durchschnittlichen Nutzung, also nicht andauernd Videostreaming und dies und jenes, zweimal aufladen.
Das ist krass.
Also es ist
dann Dual-SIM, nicht beim Dual-SIM ist ja eigentlich sinnvoll, ein Dual-SIM-Gerät. Und ich muss sagen, bei anderen Smartphones merke ich da eigentlich, wenn überhaupt, dann nur einen ganz, ganz kleinen Unterschied, ob da jetzt eine oder zwei SIM-Karten eingeschaltet sind, dass das so extrem in dem Fall ist, gut, in Verbindung mit den 120 Hertz beim Display, hätte ich jetzt nicht erwartet, muss ich sagen. Ist aber vielleicht auch ein Effekt, der bei Smartphones eher auffällt, die ohnehin schon wegen der Bauform keinen ganz so großen Akku haben. Ich sage nur immer O2-SIM-Karte und iPhone SE. iPhone SE, ich weiß jetzt gar nicht, bei dem aktuellen Modell von vergangenem Jahr, das erste iPhone SE hatte ja irgendwie nur so einen 1600 oder 1800 Milliampere-Stunden Akku. Und da war es eben auch so, je nach verwendeter SIM-Karte oder jeweils dem Netz, das dahinter lag, da war der Akku spätestens, also selbst im Standby-Betrieb, war der Akku von morgens bis abends leer. Also morgens 100%, abends auf jeden Fall wieder ans Kabel, sonst wäre Schluss gewesen.
Also bei der Akkulaufzeit muss ich sagen, also ich hatte das dann morgens, sagen wir mal, aufgeladen und war dann beim vollen Akkustand, habe das ganz normal genutzt mit 120 Hertz und Dual-SIM und musste es eigentlich um 18, 19 Uhr, sagen wir mal, dann war es schon bei 10% oder sowas, zwischen 10 und 15% musste ich es wieder aufladen, um es dann halt noch weiter nutzen zu können, bis man sagt, okay, der Tag ist vorbei, ich gehe jetzt ins Bett oder sowas. Das war schon merklich. Und die längere Akkulaufzeit, die auch komfortabler für mich ist, wenn man mit dem Smartphone rausgeht und keine Möglichkeit hat, das dann zwischendurch zu laden, das 120 Hertz Display oder halt in dem Fall nennt sich das ja dann adaptiv, auszuschalten. Dual-SIM kann man natürlich auch sparen. Wer es nicht braucht, kann natürlich gucken, nur im Bedarfsfall, dass er eben die zwei SIMs aktiviert und kann hier auch nochmal Energie sparen. Aber ja.
Was sicherlich auch mal ein Test wert wäre, ob es sogar einen Unterschied macht, ob man eSIM oder Nano-SIM verwendet.
Ja, genau, das könnte man auch machen.
Also egal jetzt mal mit welchem Gerät, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob so eine eSIM, das ist ja im Endeffekt so, dass dann die Hardware im Telefon die eigentliche SIM-Karte emuliert, wenn man so will. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt zwei Sekunden in einem Akkudurchlauf sozusagen ausmacht oder ob das vielleicht doch 20 Minuten sind pro Akkuladung. Man weiß es nicht. Das hat nie jemand getestet. Ich auch nicht, muss ich ehrlich zugeben.
Ja, das wäre definitiv mal interessant. Und dann halt eben in Kombination mit einer Nano-SIM.
Richtig. Ne?
Also richtig. Das müsste man ja auch nochmal prüfen.
Wie oder ist es halt denn ansonsten so Klappmechanismus etc. pp., was ja der eigentliche Sinn des Flip ist?
Genau, das funktioniert, wie es funktionieren soll. Also man kann es quasi damit in den Sperrbildschirm versetzen. Man muss jetzt da nicht irgendwie den Power-Button drücken. Das heißt, wenn man es geöffnet hat, klappt man es zu und hat dann halt einfach ein gesperrtes Smartphone. Wenn man es dann aufklappt, dann muss man halt eben wieder das entsperren. Da gibt es dann den Fingerabdrucksensor an der Seite. Der ist dann optisch, der funktioniert auch sehr gut. Also unter dem Display gibt es nichts. Oder man nutzt halt eben irgendwie die Entsperrung per Gesichtserkennung. Das ist aber irgendwie auch nicht so meins, auch gerade in Zeiten von Maskenpflicht. Also ich habe mich einfach über diesen optischen gefreut. Vor allen Dingen, weil ich das Samsung Galaxy S10 Plus lange genutzt habe und da gibt es ja einen Fingerabdrucksensor einer der ersten Generationen unter dem Display und der hat für mein Empfinden nicht wirklich so gut funktioniert, wie er sollte. Also man musste da mehrmals draufdrücken, auch wenn man da irgendwie mehrere Finger registriert hatte, funktionierte das für mich nicht 100%. Deswegen habe ich da auch schon auf die Gesichtserkennung gesetzt.
Ist meine Erfahrung beim S20 Ultra übrigens auch, dass ich nach wie vor verwende, also diese Fingerabdrucksensoren unterhalb des Displays, die scheinen noch nicht hundertprozentig ausgereift zu sein. Vielleicht auch ein Grund dafür, dass Apple dieses Jahr tatsächlich doch mal drauf verzichtet hat.
Ja, also meine besten Erfahrungen mit Fingerabdrucksensoren unter dem Display waren eigentlich bei OnePlus. Also die funktionierten wirklich immer schnell und die sind auch echt gut.
Okay.
Platziert, sagen wir mal, rechter Hand, rechter Daumen natürlich. Das, die ging immer relativ schnell. Da gab es ja dann auch irgendwie mit einem, ja, die sind auch relativ groß, die Sensoren.
Also hat ja auch einen weiteren Vorteil beim Flip in dem Fall. Denn so kommst du ja an den Fingerabdrucksensor auch dran, wenn das Gerät zugeklappt ist und kannst dann beispielsweise Samsung Pay benutzen.
Ganz genau.
Und das richtig, ist ja,
das musst du ja zum Autorisieren der Zahlung, brauchst du ja irgendwas.
Richtig.
Und das ist dann relativ praktisch, weil es das genau zuklappt und du hast dann unten halt den Power-Button, wo du eben, also genau in der Nähe des Außendisplays. Außendisplay des Flip 3 ist ja auch nochmal ein Thema. Mhm. Das ist ja deutlich größer geworden als beim Vorgänger. Also hier kann man mit dem Display richtig was machen. Das ist eigentlich so ein bisschen die Smartwatch fürs nur eben als Außendisplay, ne, aber natürlich mit weniger Funktionen. Das kann man auch als Always-On machen. Übrigens auch noch ein Punkt, Always-On-Display. Des Außendisplays frisst auch merklich Akku. Habe ich ausgeschaltet,
das hab ich kann mir man gedacht.
Dann per Tipp drauf einfach dann wieder aktivieren. Ich muss aber gestehen, einerseits finde ich es ganz schön. Es ist schön, dass es so groß ist. Man kann zum Beispiel, wenn man Spotify hört, oder ne, kann man einfach direkt darauf zugreifen, einen Song weiterklicken, Wetter anzeigen lassen, Termine werden angezeigt, Uhrzeit natürlich. Ich habe es gar nicht gebraucht. Überhaupt nicht.
Okay.
Also wenn ich das Smartphone genutzt habe, habe ich es sofort eigentlich aufgeklappt. Liegt natürlich, ja, man muss es, also derjenige, der natürlich nur das Flip 3 nutzt, dem wird das Außendisplay wahrscheinlich besser gefallen. Ich habe ja, wie ich ja schon gesagt habe, ja noch eine Apple Watch, also brauche ich das für die Uhrzeit ja schon mal nicht.
Das ist richtig.
Also deswegen fällt das eigentlich schon mal weg. Aber sonst, das ist natürlich eine schöne Sache. Was mich sehr genervt hat, ist, dass man, wenn eine neue Benachrichtigung einkommt, beispielsweise eine E-Mail oder eine WhatsApp oder sowas, dann hat man in der rechten, nee, in der linken Seite so einen kleinen Punkt, auf den man draufklicken kann, damit die Benachrichtigungen angezeigt werden. Mal abgesehen davon,
das heißt, dass im ersten Moment sieht man nur den Punkt.
Genau, dann sieht man erstmal nur den Punkt.
Ich hätte jetzt wenigstens mal wegen WhatsApp-Symbol und eine Zahl 1, 2, 3 oder so daneben.
Ja, das sieht man in dem Moment, in dem sie eintrifft.
Okay.
Dann geht das natürlich wieder weg.
Mhm.
Mal abgesehen davon, dass ich da 100-mal draufdrücken musste teilweise, bis überhaupt da eine Benachrichtigung stand, ist es so, dass der Punkt teilweise auch zu sehen war, wenn überhaupt nichts da war. Dann stand dann nach dem Draufdrücken, nachdem es dann beim 100. Mal funktioniert hat, gefühlt, keine Benachrichtigung. Also auch bei dem Musiksymbol, das in so einer musste man auch mehrmals draufdrücken. Also der Touch-Mechanismus, der ist etwas, da bin ich nur etwas zurückhaltend.
Das also kann das sogar Absicht sein, ja. damit was weiß ich, wenn es in der Jackentasche oder in der Hosentasche oder so ist, damit nicht unbeabsichtigt irgendwelche Funktionen ausgelöst werden.
Ja, vor allen Dingen, wenn du dann Always On anhast, das kann ich mir schon vorstellen.
Ja,
dennoch hat es genervt. Es hat einfach genervt, das kann man nicht anders sagen.
Glaube ich. Mhm.
Und
ist aber auch schon, aber ich wüsste jetzt gar nicht, wie man das lösen soll, sage ich ganz ehrlich.
Ja,
könnte man höchstens so machen, man gibt es nur frei, wenn man praktisch auf den Power-Button, sprich auf den Fingerabdrucksensor geklickt hat oder so, dass nur dann irgendwelche Funktionen von der Hand oder vom Finger angenommen werden. Ansonsten wüsste ich jetzt gar nicht, wie man das löst, weil ganz ehrlich, du hast in der Hosentasche, das Gerät macht sich selbstständig, ruft irgendeine 0900er Nummer an, du leistest einen Offenbarungseid. Das hat ja auch keinen Sinn, muss man ganz ehrlich sagen.
Nee, du kannst ja nur Telefonate annehmen.
Okay.
Oder ablehnen halt, ne? Aber du kannst eigentlich nicht, also kannst nicht keine Telefonate darüber führen.
Nee, okay.
Das geht nicht. Das ist dann schon quasi geschützt dadurch. Ich sag mal, wenn man es gerne nutzen möchte, um sich irgendwie Wetter anzuzeigen oder Uhrzeit anzuzeigen, also in der größeren Häufigkeit, als ich das jetzt gemacht habe, dann bietet sich ein Always-On-Display an, wenn man dann eben mit der reduzierten Akkulaufzeit klarkommt. Weil sonst als ich es natürlich nicht eingeschaltet hatte, musste ich auch wieder manchmal eins, zwei, drei Mal drücken, bis ich das aktivierte. Also der Touch-Mechanismus ist halt nicht so, wie es beim Hauptdisplay ist.
Mhm. Ne?
Ja, das hat mich etwas genervt. Ja, kommt man aber auch mit klar. Ansonsten ist die Anzeige eigentlich, also die ist schön groß. Das ist schon toll, wenn man vorne so ein großes Außendisplay hat, weil das kleine Mäusekino da beim Vorgänger, das ist dann eigentlich wirklich nur für so eine Uhrzeit zu gebrauchen.
Das glaube ich. Ja. Beim Fold muss ich ja wiederum sagen, das hatte ich ja im Rahmen der IAA im September mal längere Zeit in der Hand. Das ist ja fast, kann man sagen, ein vollwertiges Smartphone-Display, halt ein bisschen kleiner, so wie die Smartphones vor 10 Jahren waren, sage ich mal, aber ist ja auch nur als Second Screen sozusagen gedacht. Aber da kann man ja zur Not sogar so ziemlich alles auch mit dem Außendisplay machen. Das hat mich schon beeindruckt.
Ja, auf jeden Fall.
Das war beim Vorgänger ja auch noch nicht.
Genau, das ist auf jeden Fall über 6 Zoll groß. Ich glaube 6,2. Also eigentlich so wie ein iPhone 13 Pro. Ja. Aber man darf das dann, wenn man die dann nebeneinander hat, wird man natürlich trotzdem den Vorzug eines normalen Smartphone-Formats schätzen. Logisch. Weil halt auch das Fold 3 natürlich zusammengeklappt ziemlich dick ist. Aber ja, stimmt, man kann halt eigentlich alles drauf machen, wenn man irgendwo mal steht oder irgendwo mal, wo es vielleicht ungünstig ist, dass man das komplett auseinanderklappt, dann kann man das zusammenlassen, hat natürlich trotzdem noch einen Komfort eines großen Displays. Das ist natürlich auch der große Vorteil des Flip 3. Also es ist wirklich sehr kompakt, wenn du es zusammenklappst. Das wird sehr viele sicherlich interessieren, weil es weil es halt irgendwie mehr irgendwo reinpasst als ein anderes großes Gerät. Das hat auseinandergeklappt, 6,7 Zoll. Wenn du das zusammengeklappt hast, dann wirst du nicht meinen, dass das auf einmal so groß ist. Ist ein schönes Format, ist sehr länglich. Ich habe da auch viel Netflix drauf geguckt. Das sieht super aus. Das hat mir Spaß gemacht. Das hat mich nicht gestört, dass das so länglich ist. Manchmal hat man es ja vielleicht gerne ein bisschen breiter, aber hier war es eigentlich kein Problem. Vorne hast du eine kleine Notch als Frontkamera, da ist dann auch nicht viel, also als kleines Loch in der Mitte, so wie man das macht. Und das hat wunderbar funktioniert. Da kann ich nicht meckern. Aber ich muss sagen, gerade wenn ich zum Beispiel, ich sag mal im Homeoffice oder auch im Büro, du brauchst das halt irgendwie mal häufiger, weil du da mal schnell was gucken musst oder so, habe ich es gar nicht so oft zugeklappt. Also das ist einfach, wenn du es auseinandergeklappt
lässt. Also zuklappen hauptsächlich für Transport, sagen wir mal, wenn du jetzt unterwegs bist, denke ich mal.
Ganz genau. Mhm. Ich sag mal, wenn ich zum Beispiel Fahrrad fahre, ich habe so einen Pullover, der hat an der linken Brust so eine Tasche, die kannst du mit einem Reißverschluss aufmachen, die ist auch relativ kompakt und da passt das super rein. Natürlich ist das was dicker. Ich hatte im Erfahrungsbericht das Flip 3 zusammengeklappt, neben das iPhone 11 Pro Max gelegt, was einen relativ dicken Bumper hatte. Das ist dann auch gar nicht so viel dicker, also das ist nicht so weiter dramatisch. Allerdings komme ich jetzt noch zu einem anderen Thema. Ich hatte das Gefühl, nach relativ kurzer Zeit, ich kann das Flip 3 nicht mehr benutzen, ohne Case. Weil das so leicht, was übrigens ein Vorteil ist, schön leicht und sehr schlank, dass mir das aus der Hand gleitet, dass das irgendwie zerbrechlich wirkt, das wollte ich dann einfach irgendwie nicht mehr benutzen. Dann habe für, ich glaube, knapp 40 Euro waren das im Samsung-Shop ein Case Gold, was relativ, es ist auch so eine Art Bumper, das ist relativ dick. Das macht das Smartphone, wie soll ich sagen, es macht es zu einem, also man hat das Gefühl, ein normales Smartphone in der Hand zu haben, weil es dicker ist, weil es etwas schwerer ist, weil es nicht ganz so wie so ein rohes Ei ist. Aber da muss ich dann auch sagen, das macht eigentlich den ganzen Vorteil dieses schlanken Flips kaputt ein bisschen. Also jetzt ist das wirklich ziemlich dick.
Ja, das glaube ich.
Ne, aber ich würde es nicht missen wollen. Ich würde es nicht wieder runternehmen. Es lohnt sich auf jeden Fall, weil ich will das auch mal in den Rucksack legen und dann hat man da irgendwie, hat man vielleicht mal eine Wasserflasche drin oder was auch immer du da drin hast. Dann will ich da nicht irgendwie auf das Gehäuse drauf, weil ich finde schon, dass das ziemlich empfindlich ist. Praktisch bei der Hülle ist aber auf jeden Fall, was ich sehr gut finde, weil wenn du jetzt ohne Hülle das Flip 3 zuklappst, dann hast du so einen kleinen Spalt in der Mitte. Ne? Das ist ein bisschen, da kann halt Dreck reinkommen.
Ja, ist klar.
Das könnte ein Problem sein, aber mit dieser Hülle ist das eigentlich komplett fast zu. Also das sieht richtig gut aus und das lohnt sich. Also ich kann nur jedem empfehlen, da mal irgendwie Ja, also wer sich das Flip 3 kaufen möchte, dem kann ich nur empfehlen, das geht ja jetzt auch eigentlich wieder mal in irgendeinen Store zu gehen, wo es das gibt und in die Hand zu nehmen und dann auch am besten, sofern das da möglich ist, auch mal ein Case drum zu machen, im Laden schon, um beide Möglichkeiten zu gucken. Ich meine, das Smartphone ist teuer genug, das kostet 1049 Euro UVP, Startpreis, da sollte man sich vielleicht lieber ein bisschen Zeit lassen und das mal ausprobieren. Am Ende des Tages muss ich sagen, Smartphone-Intensivnutzer, die auch ein sehr gutes Premium-Smartphone haben wollen, müssen sich das aber nicht holen. Also da gibt es genügend Alternativen, die auch günstiger sind, beispielsweise im Samsung-Sektor selbst. Da brauchst du ja nur das S21 zu nehmen, hat auch 6,1 Zoll oder halt das S21 Plus. Die sind ja nach
Preisverfall. Da klappt dann natürlich der Klappmechanismus günstiger. Nur ein einziges Mal.
Da klappt der Klappmechanismus nur ein einziges Mal, das funktioniert nicht. Also man muss wirklich wissen, ob man diesen Klappmechanismus braucht.
Ja, natürlich.
Also ich brauche es nicht.
Das wäre im Prinzip das Fazit. Das ist als klassisches Modeaccessoire sicherlich eine feine Sache. Es ist schon praktisch, wenn es klein und handlich ist. Aber für Intensivnutzung, gerade was die Akkulaufzeit angeht, sicherlich noch ein bisschen Luft nach oben für die nächsten Modelle.
Ganz genau. Also es wird ja auch so ein bisschen als Lifestyle-Produkt dargestellt, dass es halt wirklich überall reinpasst, aber da muss man halt, da darf man dann kein Case benutzen, ne? Das ist dann halt eben, man muss wissen, was man damit machen möchte. Also
für mich. Ich sag mal so, in deinem Fall als Zweitgerät ist es sicherlich okay, aber als Hauptgerät wäre es gerade für uns, wo wir messen, fangen ja wieder an. Wie gesagt, auf der IAA war ich schon, die IBC ist dieses Jahr noch, dann ist schon bald Mobile World Congress. Da wird es sicherlich eng, wenn man das als Hauptgerät nutzt, von der Akkulaufzeit.
Auf jeden Fall. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, das einen ganzen Tag auf der Messe zu haben, dann hast du dann den beruflichen Messenger drin, dann hast du da E-Mails, dann musst du telefonieren, dann hast du WhatsApp noch an. Also der würde ich dem Akku nicht trauen, dass es durchhält. Allerdings muss ich auch dazu sagen, es ist relativ schnell vollgeladen.
Also das ist ja, schon das ist eben der schlecht, Vorteil. Also das ist eben der Vorteil der kleinen Akkus, dass auch gerade diese Akkupacks oder auch generell mobile Ladegeräte, die jetzt noch nicht so viel Watt haben, noch nicht so eine hohe Leistung haben, dann trotzdem es schaffen, solche Akkus relativ schnell aufzuladen. Ich meine, ich habe das Gegenteil ja beim Samsung Galaxy S20 Ultra mit seinem 5000 mAh Akku. Wenn ich das über Android Auto betreibe und praktisch dann übers Autoradio auch auflade, ja, da kann ich erst mal einen halben Tag fahren, bis das von, sagen wir mal, 15 auf wenigstens 60-70% hoch ist. Mit dem Schnellladegerät zu Hause, alles kein Thema. Hast du aber unterwegs natürlich auch nicht immer am Start, schon gar nicht eine Steckdose, wo du es reinstecken kannst. Das ist der Vorteil bei Geräten mit nicht so gutem Akku. Das war ja beim iPhone früher immer schon, als es noch die klassischen erst 3,5, dann später 4 Zoll Display-iPhones gab, da hieß es ja auch immer, einmal scharf angeguckt, zuckt der Akku schon zusammen. War ja auch so, das war ähnlich wie deine Erfahrung mit dem Flip-Akku, schneller leer, als du gucken konntest. Aber die andere Seite der Medaille war auch mit den, damals gab es ja diese Schnellladegeräte, wie wir sie heute kennen, noch gar nicht, die Akkus waren auch wirklich schnell wieder aufgeladen. Das ist die andere Seite der Medaille, ganz klar.
Genau, das ist, was dann noch für das Flip 3 spricht. Wer sich dann jetzt halt überlegt, will ich jetzt schon ablehnen, aufgrund der Akkulaufzeit oder aufgrund unserer Erfahrung, die wir damit gemacht haben jetzt, muss ich sagen, das ist halt zweischneidiges Schwert. Es ist relativ schnell aufgeladen. Ich nutze auch nicht die volle Funktion, also ich nutze diese Akkuschutzfunktion, die nur bis 85% lädt. Und es ist vielleicht nur eine Einbildung, aber wenn, dann ist es eine schöne Einbildung. Also der Weg zu den 85%, der erscheint mir schneller, als wenn ich jetzt die 100%-Funktion benutze. Okay. Also auch in der 100%-Funktion zu höheren Akkuständen. Ich sag mal, ich habe jetzt, es gibt ja kein Ladegerät in der Box, also das muss man sich dann halt überlegen. Das lädt ja irgendwie auch schnell auf. Ich glaube, 15 Watt sind es kabelgebunden. Ich habe jetzt ein USB-C-Ladegerät von OnePlus drin, einfach mal so, man muss sich ja irgendwas ausdenken, ne? Nehme übrigens den Podcast auch mit dem Galaxy Z Flip 3 auf, hatte ungefähr 15%, als wir gestartet haben, das ist jetzt knapp eine halbe Stunde her, habe die ganze Zeit das Display an und lade das währenddessen und bin jetzt bei 55%.
Das ist doch okay.
Also da kann man dann nicht meckern. Also es geht relativ schnell. Man muss es natürlich nicht ganz vollladen. Man kann ja auch sagen, will morgens aus dem Haus gehen, habe noch eine halbe Stunde Zeit, habe irgendwie 10%. Da kriegt man dann auch noch ein paar Stunden mit hin, wenn man es dann halt intensiv nutzen will.
Auf jeden
Fall. Aber ich sag mal, wenn man es als Hauptgerät hat und wenn man es dann auch so benutzen möchte, dann muss man sich halt man muss halt das Gerät so ein bisschen kennenlernen. Also wie man halt Akku spart, ich sag mal, wenn man viel Musik hört, dann muss man das ja nicht aufklappen, da kann man dann ja auch über das Außendisplay irgendwie die Streaming-App steuern und eben dann die adaptive Bildwiederholrate macht man aus. Ich finde, man braucht sie nicht unbedingt, also es ist auf jeden Fall keine Einbuße, die man macht, keine große, wenn man das ausschaltet, und Dual-SIM braucht ja jetzt auch nicht jeder, ne? Das dann geht das schon. Also wir haben ja auch im Kollegenkreis jemanden, der das Z-Flip 3 auch benutzt, und die Person hat es als Hauptgerät, die macht ein bisschen Social Media, ein bisschen Messaging, also die ganzen Standards am Tag, und die ist eigentlich sehr zufrieden mit dem Gerät. Also vergleicht es auch mit dem Galaxy S10 von der Akkulaufzeit her, was sie vorbenutzt hat. Also das es ist immer so eine Sache, wie man es halt benutzt. Aber dann gilt das auch für alle anderen Smartphones. Der eine sagt, okay, das iPhone, das hält aber super lange durch. Und der andere sagt, nö, tut es nicht.
Ja, ist richtig.
Aber das ist halt das individuelle Nutzungsverhalten. Deswegen kann ich ja nur aus meiner Erfahrung sprechen. Also ich habe es dann intensiver genutzt und merke halt den direkten Unterschied zu so einem iPhone 11 Pro Max oder halt auch zu anderen Geräten, wie zum Beispiel dem OnePlus 9 Pro oder auch das Galaxy S10 Plus, was ich vorher hatte. Das merkt man dann schon. Aber es ist ein sehr gutes Gerät und es macht auch Spaß. Und auch der Knick in der Mitte, der stört mich auch nicht. Der ist eigentlich optisch sichtbar. Den fühlt man auch, wenn man drüber geht, stört aber nicht. Also ich werde das Z-Flip 3 auch noch länger benutzen.
Eine feine Sache. Alex, ich danke dir.
Ich danke dir auch, Markus.
Dann
war mir wie immer eine Ehre.
Definitiv. Dann würde ich sagen, bis demnächst.
Bis demnächst.
Mach's gut. Tschüss.
Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.